Die große Säkularisation in Bayern. Klöster werden niedergerissen, wertvollste Kirchengüter verschleudert. Das ist die eine Seite der Medaille rund um die groß angelegte Verstaatlichung. Dass es da auch eine andere Seite gibt, das erklärt Gerald Huber, Hörfunkjournalist und Historiker an einem Abend, organisiert von der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt in Kooperation mit dem Evangelischen Forum Ingolstadt. Es folgt eine gekürzte Version seines Vortrags vom Februar 2016.
Es gibt Leute, die vor allem kirchlicherseits die Säkularisation groß verteufeln. Und es gibt Leute, die sagen, unbedingt notwendig gewesen, ohne die wäre ein moderner Staat nicht machbar gewesen. Ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit in der Mitte und man muss ganz genau draufschauen. Ich möchte mit einer Szene anfangen, die sich so tatsächlich zugetragen hat. Vielleicht ein kleines bisschen ausgeschmückt von mir. Versetzen wir uns in den späten Abend des 3. März 1802, vor 214 Jahren. Der kurfürstlich-bayerische Landesdirektionsrat Freiherr von Leiden und sein Rechnungskommissär Allerzhammer begeben sich, es hat in Strömen geregnet damals, in das altehrwürdige Franziskanerkloster der kurbayerischen Haupt- und Residenzstadt München. Der Allerzhammer lässt an die Pforte pochen, die haben dann anscheinend noch einen dabei gehabt, der da gepocht hat, sie selber haben das nicht gemacht, und begehren im Namen seiner kurfürstlichen Gnaden Einlass. Anschließend befiehlt der Landesdirektionsrat von Leiden dem Guardian, also dem Chef des Konvents, die Mitglieder des Ordens oder des Konvents, allen voran die Fratres waren ja damals noch streng getrennt, im Refektorium zusammenkommen zu lassen. Er wolle einen Beschluss seiner Durchlaucht des Kurfürsten überbringen. Die allermeisten waren damals schon im Bett, haben sich schon zur Nachtruhe in die Zellen begeben. Aber jetzt ahnen sie, was ihnen bevorsteht, denn es war ja schon lange ruchbar geworden, was da im Busch war. Aufgescheucht, verunsichert, trappeln die Mönche, das ist so eine Vorstellung von mir, schnell in ihre Sandalen geschlüpft, über das jahrhundertealte Pflaster des Kreuzgangs. Es dauert eine Zeit, bis alle im Speisesaal vor der großen Muttergottesstatue versammelt sind. Und unterdessen hat Freiherr von Leiden auf dem Stuhl des Guardian Platz genommen, ist alles ganz genau beschrieben. Kommissar Allerzhammer entfaltet einen Urkundsbrief, dann hüstelt der Freiherr kurz, das ist eine Erfindung von mir, schwenkt das Taschentuch zum Zeichen dafür, dass Kommissar Allerzhammer anfangen soll. Und der erklärt in den weitschweifigen Worten seiner Zeit Folgendes. Seine kurfürstliche Durchlaucht geben mit diesem Brief dem Konvent, vor allem seinen Obern, ihr allergnädigstes Wohlgefallen über ihr bisheriges Betragen Ausdruck. Sie alle, die hochwürdigen Herren Patres voran, haben sich in dem gegenwärtigen Verfahren, so bei der Inventarisierung und Schätzung der klösterlichen Besitztümer und aller anderen von der Spezialklosterkommission instruierten Veranlassungen, in untadeliger Weise mitgewirkt. Nun aber sind sie aufgefordert, auch in dem gegenwärtigen Falle ein Beispiel zu geben des Gehorsams und der Unterwerfigkeit, welche sie den landesfürstlichen Verfügungen schuldig sind. Muntern Sie Ihre Untergebenen zur Folgeleistung auf, denn im Falle jeder Unordnung und Widersässigkeit wären wir gezwungen, uns an Sie, die Obern des Konvents, zu halten. Also so ein kleiner Fingerzeig ist schon dabei gewesen. Und dann hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Es wird Ihnen hiermit eröffnet, dass Sie heute Nacht zwischen 3 und 4 Uhr, also zur aller unchristlichsten Zeit, Ihre Reise nach Ihrem künftigen Bestimmungsort anzutreten haben. Es ist beschlossen, dass Ihr Konvent in der Zukunft eine Kommunität mit dem Franziskanerkonvent zu Ingolstadt bilden soll. Ein Widerstand gegen diese Verfügung regt sich nicht. Die Franziskaner sind mürb. Schon seit Anfang Februar hat eine Kommission unter Philipp Graf Arco die mobilen und immobilen Güter des Klosters in unmittelbarer Nähe der kurfürstlichen Residenz zu München aufgelistet. Dass die Aufhebung kommen wird, daran, wie gesagt, besteht seit längerem kein Zweifel mehr. Schon damals war dann Ingolstadt als Bestimmungsort und Aussterbekloster, wie es geheißen hat, bestimmt worden. Jetzt läuft für die kurbayerischen Kommissäre alles wie am Schnürchen. Die Leiterwagen mit den Mobilien werden gepackt und wenig später verlassen die Franziskaner München. Über 500 Jahre haben sie hier für die Bürger gewirkt und jetzt müssen sie davon, bei Nacht und Nebel. Am nächsten Tag berichten die Kommissäre dem kurbayerischen Ministerium, die Abreise der hiesigen Franziskaner ging ohne das geringste Hindernis den 4. März morgens zwischen 3 und 4 vor sich. Nachdem unsere aufgestellten Kommissäre, um jeden Anstand, der sich vielleicht hätte ergeben können, zu beseitigen, die Nacht hindurch in dem Kloster zubrachten. Nur wenige Menschen, worunter meist Weiber, welche die Sorge für die Bettelmönche und der Wunsch, sie noch einmal zu sehen, die ganze Nacht wach gehalten hatte, fanden sich bei den Wagen ein, brachten den Reisenden einige Leckerbissen zur Erleichterung der Reisebeschwerlichkeiten. Deutlich ist die Erleichterung darüber zu hören, dass es nicht so wörtlich das geringste Hindernis gegeben hatte und nur wenige Menschen die Abreise der Brüder begleitet hatten. Von Seiten der Obrigkeit hat man den Rumor der Bevölkerung befürchtet, denn die Franziskaner sind vor allem bei den einfachen Leuten sehr beliebt. Kurzfristig muss aber nun dafür gesorgt werden, dass die seelsorgerlichen Dienste der Franziskaner in den Münchner Frauenklöstern und in der kurfürstlichen Residenz von Weltpriestern oder anderen Geistlichen übernommen werden. Denn der Bevölkerung fehlen ab jetzt dann die Priester für die Krankensalbung, Sterbesakramente. Gleichzeitig werden die zahlreichen Feiertage abgeschafft, Prozessionen und Wallfahrten an den Werktagen verboten. Und deswegen kommt es sogar zu Ausschreitungen in der Stadt. Aus ganz Kurbayern, wo jetzt überall die Bettelordensklöster, vor allem der Franziskaner und Kapuziner, aufgehoben werden, in der Folge dann, kommen deswegen einfache Leute nach München. Die Zeit hat dann allerdings gelehrt, dass innerhalb der Frist eines guten Jahres praktisch kein Kloster mehr in Bayern existierte. Und sogar die geistlichen Fürstentümer, wie das des Freisinger Bischofs, der sich da so noch so detailliert berichten hat lassen, von der politischen Landkarte verschwunden waren. Am 30. August 1802 etwa marschierten in Eichstätt die Truppen des bayerischen Kurfürsten ein. Am 27. November dann war Freising dran. Die Inbesitznahmen geschahen provisorisch, wie es damals hieß, also schon im Vorgriff auf den erwarteten Reichsdeputationshauptschluss, der erst im Februar 1803 erlassen wurde. Und so lautete die Verfügung des Kurfürsten wörtlich. Da wir überzeugt sind, dass die moralische Ausbildung eines Volkes die Grundbedingung ist, ohne welche man keinen dauerhaften Wohlstand erlangen kann, und dass die besten Regierungsanstalten ohne Wirkung bleiben, wenn die Untertanen nicht durch jene dafür vorbereitet werden, so halten wir uns verpflichtet, die Hindernisse, welche dieser Kultur entgegenstreben, vor allem wegzuräumen und zugleich für eine zweckmäßige Erziehung der vaterländischen Jugend aller Klassen zu sorgen. Angesprochene Hindernisse sind vor allem in der Verfassung der Bettelorden zu sehen, welche durch Fortpflanzung des Aberglaubens und der schädlichen Irrtümer die Entstehung und Entwicklung richtigerer Begriffe der moralischen Bildung im Volke verhindern. Dessentwegen ist die fortdauernde Existenz der Bettelorden zwecklos und schädlich für den Bürger. Durch die Aufhebung dieser Orden wollen wir unserer landesfürstlichen Pflicht nachkommen und dadurch eine moralische Ausbildung des Volkes und dauerhaften Wohlstand erreichen. Deswegen verfügen wir, die beiden Orden der Franziskaner und Kapuziner sollen in unseren Erblanden nur noch so lange geduldet werden, bis die in ihren dermaligen Klöstern vorhandenen Mitglieder allmählig ausgestorben sind. Außerdem sollen alle nicht ständig fundierte Manns- und Frauenklöstern in unseren sämtlichen erobern Landen, also nicht die Pfalz, die war damals bereits französisch, aber er redet immer noch von seinen eigenen erobern Landen, also Bayern, in unseren sämtlichen erobern Staaten aufgehoben und ihr Vermögen, was nämlich nach Abzug der darauf haftenden Schuldenlast und der Alimentation der noch vorhandenen Klosterindividuen und des nötigen Beitrages zum Unterhalt der Franziskaner und Kapuziner noch übrig bleibt, für den Schulfonds bestimmt und zugleich verwendet werden. Anfang 1802 hatte es noch 85 Bettelordenskonvente in Bayern gegeben. 1804 bestanden nur noch rund ein Viertel davon. Und von über 1700 Mönchen und Nonnen blieben nur noch knapp 1000. Man hat den Leuten nahegelegt, aus den Orden auszutreten. Und viele sind gegangen. Denn die Bettelorden, die nicht ständisch vertreten waren, die konnte der Landesherr ohne Erlaubnis des Reiches auflösen. Sie verfügten kaum über Grundbesitz und besaßen keine Herrschaftsrechte. Ihre Auflösung war gewissermaßen das Pilotprojekt für die Aufhebung aller übrigen Abteien, Stifte und Kollegien, nachdem der Reichstag in Regensburg im Reichsdeputationshauptschluss vom Februar 1803 auch den Zugriff auf ständische, sogenannte unmittelbare Klöster freigemacht hatte, also Klöster, die eine Standesvertretung im Landtag hatten. Nach dem Exempel, das man an den Münchner Franziskanern statuiert hat, sind die Säkularisationen Land auf, Land ab immer nach dem gleichen Schema abgelaufen. Inventarisierung des Klostereigentums, Information der Klosterinsassen über weitere berufliche Verwendungen einerseits oder andererseits die Möglichkeit, sich in ein Aussterbekloster zu verfügen, wie es geheißen hat, und schließlich die Auflösung des Konvents und die Abreise, vorzugsweise zu nachtschlafender Zeit, um eventuellen Unmutsbekundungen der Bürger keinen Anlass zu geben. Es war aber keinesfalls so, dass die Bevölkerung den Verlust der Klöster nur bedauert hat. Es gab auch eine Reihe von Menschen, die haben erleichtert aufgeatmet. Die Bierbrauer zum Beispiel. Die meisten Brauereien konnten, also Klosterbrauereien, konnten extrem steuerbegünstigt brauen und deswegen billigeres Bier verkaufen. Für die bürgerlichen Brauer eine tödliche Konkurrenz. Und im Laufe der Zeit kamen immer mehr Klöster dann natürlich auf den Trichter, sich so zu finanzieren, zumal der Staat ihnen immer größere Abgaben auferlegt hat, sind im 18. Jahrhundert immer mehr Klöster draufgekommen, dass sie Brauereien einrichten und gutes Bier zu günstigen Preisen anbieten. Man muss sich vorstellen, weit über die Hälfte des Grund und Bodens in Bayern hatte sich in kirchlicher Hand befunden damals. In der Totenhand, wie man gesagt hat. Denn die Kirche, das soll auch heute noch so sein, die trennt sich heute nur schwer von Besitztümern, die ihr einmal gehören. Es ist heute überzeitliches Gut. Und deswegen ist es verständlich, dass sich Kurfürst Maximilian Joseph und sein Minister Montgelas, nachdem sie einmal mit der Säkularisation begonnen hatten, das Heft auch nicht mehr aus der Hand nehmen haben lassen. Schon 14 Tage, nachdem die Münchner Franziskaner nach Ingolstadt aufgebrochen waren, hatten Kurfürst Maximilian Joseph und sein Minister Montgelas der Spezialklosterkommission Folgendes aufgetragen. Das nunmehr evakuierte hiesige Franziskanerkloster, nachdem zuvor alle heiligen Bilder und sonstige Sakra mit dem geziemenden Anstande werden an einen anderen schicklichen Ort gebracht sein, niederreißen zu lassen. Alle Materialien und Pflanzen sollen zum Besten der allgemeinen Klosterkassen veräußert werden. Außerdem soll über die zweckmäßige Art der Veräußerung und Verwendung und über das weitere Erforderliche wegen Ebnung des Platzes beraten werden. Ebnung des Platzes, das heißt Abriss, Planierung. Er wurde im November durchgeführt, unter Polizeiaufsicht, war notwendig. Man befürchtete den Rumor der Bevölkerung. Der Polizeidirektor Baumgartner schreibt in seinem Augenzeugenbericht damals, wie das Münchner Franziskanerkloster eingestürzt ist. Es war ein majestätischer Anblick. Als nach eingeworfenem Gewölbe die Säulen des Hauptschiffes auf der einen Seite auf einmal eingestürzt wurden, welche dann die Gewölbe des Seitenschiffes einschlugen. Die Massen ganz langsam sich lösten und übereinander herabstürzten. Das Publikum erkennt mit dem vollkommensten Danke, welche Zierde seiner kurfürstlichen Durchlauch der Stadt München durch Herstellung des Max-Joseph-Platzes verschafft haben. Schleimer war er auch noch. Und schon bald wurde an der Stelle des Franziskanerklosters der Grundstein gelegt für das Königliche Hof- und Nationaltheater. Bis heute eines der führenden Opernhäuser der Welt. Viele Klöster und Kirchen in ganz Bayern fielen in den Folgejahren der Säkularisation der Spitzhacke zum Opfer. Unersetzliche Kunstwerke wurden zum Materialwert verschleudert. Zwar meldete sich bald die Bayerische Akademie der Wissenschaften, es würden, so wörtlich, unwiederbringliche Denkmäler unwissenden Käufern zum ewigen Verlust für die Kunst und Geschichte preisgegeben. Das hat es auch gegeben. Es ist der Anfang auch des Denkmalschutzes in Bayern. Darf man nicht übersehen. Doch in den allermeisten Fällen kam der Protest zu spät. Der Tatsache, dass Ingolstadt franziskanisches Aussterbekloster war, verdankt die Stadt übrigens die Erhaltung ihrer alten Franziskanerkirche. Die einzige große Minoritenbasilika Bayerns, die nicht profaniert oder abgebrochen worden ist. Von Aussterbeklöstern abgesehen haben damals fast alle Klöster und Stifte in ganz Bayern ihren mobilen und immobilen Besitz verloren. Fast alle, wie gesagt. Denn zum Beispiel das uralte, im Jahr 875 von König Ludwig dem Deutschen gegründete Kollegiatstift bei unserer lieben Frau zur alten Kapelle in Regensburg, das wurde verschont. Es wurde überhaupt nicht säkularisiert, denn das Stift hatte seine Besitztümer hauptsächlich in Wien angelegt. Wäre es säkularisiert worden, hätte sich der Kaiser gefreut und Bayern wäre leer ausgegangen. Da hat der Kurfürst das Stift lieber unangetastet lassen und hat auf eine spätere Gelegenheit gewartet. Auf die wartet er bis heute noch, oder der bayerische Staat. Es ist das einzige karolingische Kollegiatstift, das in Bayern ununterbrochen existiert. Kaum etwas verändert hat sich auch hier ganz in der Nähe, in der Eichstätter Benediktinerinnenabtei St. Walburg. Die Glocke am Eingang zum Redezimmer aus dem Jahr 1740 hängt immer noch in ihrem kleinen Glockenstuhl. Die Nonnen von St. Walburg, die hatten es sehr, sehr gut. Denn für die meisten bayerischen Ordensleute begann in den Jahren 1802 und 1803 eine Odyssee. Die Franziskaner etwa durften an ihrem Bestimmungsort Ingolstadt nicht bleiben. Sie mussten weiter nach Neuburg und wurden dann 1804 von dort in die ebenfalls aufgelöste Zisterzienserabtei Kaisheim gebracht. Einen regelrechten Pendeldienst hat man damals zwischen Kaisheim und Neuburg eingerichtet, denn auf dem Rückweg der Menschentransporte haben dann die Leiterwägen die Bestände und das gesamte Inventar der großen Klosterbibliothek nach Neuburg mitgenommen. Schon ab 1817 aber mussten die verbliebenen Ordensleute die weiträumigen Kaisheimer Klosteranlagen mit neuen Mitbewohnern teilen. Im Rahmen der Umwandlung in eine Zwangsarbeitsanstalt mussten die Gebäude dann zunächst 60, wie es damals hieß, arbeitsscheue Individuen katholischen Bekenntnisses und beiderlei Geschlechts aufnehmen. Später sind dann auch klassische Strafgefangene dazugekommen und das ist bis heute so. Heute ist Kaisheim einer der großen Knäste in Bayern. Und dort, wo sich früher die berühmte Bibliothek befunden hat, ist heute die Schneiderei der JVA Kaisheim. Statt des Füllhorns der Weisheit gießt dieser Raum heute die komplette Sträflings- und Anstaltskleidung über Bayern aus. Wer noch einen kleinen Eindruck von der prächtigen Kaisheimer Klosterbibliothek haben will, der muss nach Neuburg an der Donau fahren. In die Räume der dortigen Provinzialbibliothek wurde das komplette Gestühl der großen Bibliothek in Kaisheim eingebaut. Allerdings musste heftig gesägt und gekürzt werden, denn die Provinzialbibliothek, der Raum, ist wesentlich kleiner als der Kaisheimer Bibliothekssaal. Und weil wir gerade dabei sind, die Bibliotheken und die Bücher. Zum Beispiel die Zentralbibliothek der Kapuziner in Altötting. Die Bibliothek der Katholischen Universität Eichstätt hat ja erst um die Jahrtausendwende die rund 400.000 Bände dieser Bibliothek übernommen. Denn die Unibibliothek verwaltet von Haus aus kirchliche und staatliche Bestände und ist deswegen ganz besonders für diese außergewöhnliche Aufgabe geeignet gewesen. Und bei der Inventarisierung dieser total vergammelten, zum Teil total vergammelten, unzureichend gelagerten Bibliothek, da führen die Universitätsbibliothekare in Eichstätt eigentlich die Arbeit der staatlichen Kommissäre von damals weiter. Sie sichten die Bestände, mustern Dubletten aus und verkaufen sie, um mit dem Erlös dann die Restaurierung des großen verbleibenden Bücherschatzes zu finanzieren. Da ist es dann auch zu diesen berühmten Unregelmäßigkeiten gekommen, wo man gesagt hat, naja, das ist ganz ähnlich wie vor 200 Jahren. Das ist eine Predigtsammlung, die schaut sowieso keiner mehr an, eine Predigtsammlung aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Kein Mensch schaut es an, kauft auch kein Mensch, antiquarisch, schmeißt man weg. Schlechte Sahne erhalten, schmeißt man es weg. Containerweise sind damals alte Bücher weggeschmissen worden, was zu einem großen Skandal geführt hat. Aber im Großen und Ganzen sind die Schauergeschichten, die man sich darüber erzählt, wenn man dann den wahren Hintergrund dann sich ein bisschen anschaut, auch die Schauergeschichten von damals, von wegen Schlaglöcher seien mit Büchern ausgestopft worden und so weiter, alle vermutlich nicht wahr. Und tatsächlich war die Säkularisation des Kirchengutes die Voraussetzung dafür, den neuen bayerischen Staat dann auch aufbauen zu können. Noch viel deutlicher als bei den Bibliotheken wird das bei einem anderen typischen Klostergut, Grund und Boden und vor allem Wald. Es ist kein Zufall, dass heute praktisch alle Forstleute in Bayern und weit darüber hinaus in einem ehemaligen Kloster ausgebildet werden, dem früher bei heute in Freising gelegenen Kloster Weihenstephan. Denn das Kloster hat etwa 800 Hektar Wald in gutem Zustand besessen damals. Und der gute Zustand ist wichtig, denn die Wälder waren seit dem Dreißigjährigen Krieg und auch dann wegen der Kriegsläufe im 18. Jahrhundert ausgeplündert bis zum Gehtnichtmehr. Damals hat der Bayerische Staat begonnen und hat die Klöster schon begonnen, also Weihenstephan war da ganz führend, die großen Fichtenmonokulturen einzurichten. Diese Fichtenmonokulturen, wenn wir die nicht gehabt hätten, nach dem Zweiten Weltkrieg, hätten wir den Wiederaufbau überhaupt nicht hingebracht. Wenn nicht so viel schlagbares Holz da gewesen wäre an Fichtenmonokulturen. Also es hat alles seinen Sinn und seinen Zweck gehabt und auch seine Zeit gehabt. Heute wird anders gedacht oft, aber Tatsache ist, dass sich diese Frucht der Säkularisation oder auch des Umdenkens in der Aufklärung bis in unsere Zeit oder in unserer Zeit erst geerntet worden ist. Ja, also dieser Waldbestand war natürlich wichtig. Das Kloster Weihenstephan hat 800 Hektar guten Waldes gehabt. Und in Weihenstephan war auch das Kloster aufgelöst worden. Und hierher wurde die schon bestehende kurfürstliche Forstschule eigens verlegt, denn der ehemalige Klosterwald hat dann Ausbildungszwecken gedient. Aber überhaupt, der Löwenanteil des heutigen bayerischen Staatswaldes stammt aus ehemals klösterlichem Besitz. Zwar gibt es bis heute keine genauen Zahlen, aber etwa 160.000 Hektar Wald dürften es gewesen sein, die damals säkularisiert worden sind. Rund 40% des heutigen Waldbestands in Altbayern. Nimmt man Franken und bayerisch Schwaben dazu, kommt man mit dem Besitz der großen Fürstbistümer Bamberg, auch des Fürstbistums Mainz im Spessart, etwa auf rund die Hälfte des bayerischen staatlichen Besitzes. Der Freistaat Bayern ist heute der größte Waldbesitzer Mitteleuropas und mit seinem grünen Zentrum in Weihenstephan auf forstwirtschaftlichem Gebiet bis heute führend. Also die vielgeschmähte Säkularisation hat sich dadurch auch recht ambivalent ausgewirkt. Das ist ja auch mein Ziel, das zu zeigen, dass es nicht nur immer auf eine Seite hängt, sondern auch die andere Seite bedacht werden muss und dann war es vielleicht ganz positiv. Ein reicher, einheitlicher Staat ist entstanden, nachdem die tote Hand, die vielgeschmähte, ihr im Laufe von Jahrhunderten gesammeltes Hab und Gut hat abgeben müssen und in den natürlichen Lauf von Handel und Wandel. Freilich, die Entwicklung ist sehr schnell gekommen und das war wirklich das einzig Schlechte daran. Innerhalb von nur 2 Jahren waren die wesentlichen Schritte zur Säkularisation des gesamten kirchlichen Besitzes im Königtum getan. Nicht immer zur Freude der ehemaligen Hintersassen der Klöster, die ja auch von den Klöstern gelebt haben, zum Beispiel Benedikt Beuern im bayerischen Oberland. Plötzlich waren die Wege weiter. Es hat keine Schule mehr am Ort gegeben. Arzt, Apotheker, Richter, Notar, plötzlich waren die erst in der nächsten Stadt. Und auch die Geldwirtschaft hat empfindliche Rückschläge erlitten. Mündelsichere Einlagen, bargeldloser Zahlungsverkehr, all das war damals praktisch nur mit Hilfe der europaweit vernetzten Klöster möglich. Das ganze öffentliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben Bayerns hat durch diesen Säkularisationsschock tatsächlich einen Schock erlitten. Innerhalb kürzester Zeit sind die Immobilienpreise in den Keller gerast. Mit dem Überangebot an Klosterbauten hat niemand was anfangen können, der Staat schon gleich gar nicht. Ja. Arbeitshäuser, Gefängnisse, es hat eine ganze Menge neue Arme gegeben, wegen dieses Umbruchs. Ganze Städte stehen vor dem Nichts. In Ingolstadt kamen dann noch die dramatischen bekannten Begleitumstände hinzu. Wegzug der Uni, Schleifung der Festung. Bei der Volkszählung 1792 in Ingolstadt waren es noch 7000 Ingolstädter. 1803 waren davon übrig, schätzen Sie, 4800. Aber das ist, dort bewegen wir uns schon in einem, so bei 30% minus so etwa. Von vorher 24 Bäckergesellen sind bloß noch 14 übrig geblieben. Von 53 Bräuburschen nur 17. Von 8 Hutmachern nur 4. Keinen Buchbinder, keinen Buchhändler, keinen Kammmacher, keinen Kartenmaler hat es mir gegeben. Auch keinen Weißgerber. Aber Ingolstadt steht nicht allein. Eichstätt hat es besonders schlimm getroffen. Der kommandierende Oberst Anton von Krone berichtet im August 1802, er habe eine so wörtlich zum Teil äußerst arme Bürgerschaft vorgefunden, die extrem zu leiden hatte unter der exorbitanten Teuerung. Also zum einen sinken die Immobilienpreise, zum anderen schießt die Teuerung in die Höhe. Das haben wir jetzt heutzutage erst vor uns noch. 1817, das ist dann so das Schlüsseljahr, das Hungerjahr, aufgrund des Jahres ohne Sommer. Und im selben Jahr wurde auch des Königs erster Minister Maximilian von Montgelas gestürzt. Der Auslöser der Säkularisation und Architekt des neuen Bayern war in der Verfassungsfrage heftig mit dem Kronprinzen, dem nachmaligen König Ludwig I., aneinander geraten. Und dieser König Ludwig I., der war ganz ein anderes Kaliber. Der hat in Landshut an der Uni bei Johann Michael Seiler studiert. Und dieser Michael Seiler war ein höchst kluger Kopf. Und er hat verstanden, seine Hörer zu faszinieren. Unter anderem eben auch König Ludwig I. Und der wollte eben nicht den gleichen Fehler machen und sozusagen jetzt alles wieder auf Anfang drehen und wieder alles restaurieren, komplett restaurieren. Er hat einen Mittelweg gesucht. Mit diesem König Ludwig I. beginnt nämlich die Zeit der Wiedergründung von Klöstern in Bayern. Schon im Konkordat von 1817 hat sich das Königreich verpflichtet, Klöster zum Zweck des Unterrichts, der Seelsorge und der Krankenpflege wieder zuzulassen. Besonders am Herzen lagen Ludwig die Benediktiner als älteste Ordensgemeinschaft und die Franziskaner wegen ihrer besonderen Verbindung zu den Wittelsbachern, Wilhelm von Ockham, Ludwig der Bayer. Eigentlich wollte der König deswegen das alte wittelsbachische Haus Benediktinerkloster Scheiern, die Wittelsbacher waren ja ursprünglich Grafen von Scheiern, als erstes wiedergründen lassen. Scheiern sollte das neue Mutterkloster der bayerischen Benediktiner werden. Aber die Gebäude waren von einem gewissen Baron Taube verkauft, an einem gewissen Baron Taube verkauft worden und der wollte sie so schnell nicht wieder rausrücken. Deswegen wurde dann Metten das erste neue bayerische Benediktinerkloster. Unter den allerersten offiziellen Wiedergründungen war auch das Kloster St. Walburg in Eichstätt. Das wurde offiziell wiedergegründet, aber es war ja nie aufgelöst. Als Gegenleistung dafür, dass St. Walburg wieder Novizinnen aufnehmen hat dürfen, mussten die Nonnen 1836 die Volksschule übernehmen, ganz ähnlich wie im Gnadental ja auch passiert. Die Walburger Nonnen haben es so gemacht, dass sie ihre ersten drei Nonnen, die ersten drei Novizinnen, Schwester Ludovica genannt haben, nach dem König, Schwester Theresia, nach der Königin Therese und Schwester Eduarda, nach dem klosterfreundlichen bayerischen Minister Eduard Schenk, der den König bei den Wiedergründungen gegen viele Widerstände sehr unterstützt hatte. Als Ludwig I. 1848 abdankte, zählte Bayern wieder 23 Ordensgemeinschaften und 132 Klöster. Heute gibt es sogar wieder doppelt so viele Konvente. Man möchte es nicht glauben, doppelt so viele. Aber allen Neugründungen zum Trotz, die Bavaria Sancta et Benedictina, also das alte, heilige und gesegnete Bayern, das hat tatsächlich mit der Säkularisation unwiderruflich aufgehört zu bestehen. Dankeschön.
Das war Gerald Huber, Hörfunkjournalist und Historiker zu der groß angelegten Säkularisation am Anfang des 19. Jahrhunderts in einem Podcast der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt.